In meinen Führungskräfte-Workshops betone ich immer, Sprache ist natürlich das Hauptwerkzeug als Führungskraft, aber das wichtigste Organ ist dein Ohr, nicht dein Mund. Das andere ist aber tatsächlich das vorurteilsfreie Zuhören. Also tatsächlich mich zurückzulehnen und mich erstmal fragen, was habe ich jetzt eigentlich gehört? Wir springen ja oft von dem, was ich gehört habe, zu dem, was ich mit Sicherheit glaube, was der andere mir erzählen wollte. Da wird auch, denke ich, nach wie vor zu wenig Wert drauf gelegt, dass viele Unternehmen nach wie vor technische Expertise einkaufen und sich weniger darum kümmern, welche Grundhaltung hat jemand im Umgang mit Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin W, dem Podcast, bei dem es um mehr Wertschätzung geht, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Ich bin Dennis, einer eurer beiden Podcast-Hosts.
Ja, hallo, herzlich willkommen und ich bin Doro. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir möchten in jeder Folge euch Best-Practice-Beispiele und Erkenntnisse zum Thema Wertschätzung näher bringen. Und dabei kommen auch Themen wie New Work, Führung und Management nicht zu kurz.
Genau, dann lass uns vielleicht noch kurz sagen, wer wir so sind und was wir so machen.
Ja, gern. Also ich bin Doro Fromberger und neben meinem Dasein als Podcast-Host unterstütze ich auch Führungskräfte und Teams bei der Entwicklung und vor allem auch der Umsetzung einer wertschätzenden Unternehmenskultur. Die hat ja einen ganz maßgeblichen Einfluss auf die Bindung von Mitarbeitenden und natürlich auch auf die Attraktivität als Arbeitgeber, also das Employer Branding und eben auch das Recruiting.
Ich bin Dennis Buss. Wenn ich gerade keinen Podcast mache, dann begleite ich Unternehmen auf dem Weg hin zu einer authentischen Arbeitgebermarke und zu gutem Content.
Ja, also auf in unsere neue Folge heute. Wir haben ein ganz besonderes Thema und einen ganz besonders geschätzten Gast heute bei uns.
Genau, im Gespräch mit unserem heutigen Gast geht es um Wertschätzung am Arbeitsplatz und besonders in der mitarbeitenden Führung. Regelmäßige HörerInnen von uns wissen ja, Wertschätzung ist ein entscheidender Faktor für die Motivation und das Engagement der Mitarbeitenden und wir wollen tiefer in dieses Thema eintauchen.
Ganz genau, dafür haben wir heute einen Experten, nämlich Frank Lennartz, eingeladen. Er ist erfahrener Management-Coach, Berater, der sich sehr intensiv mit dem Thema wertschätzende Führung und eben auch gerade dem Aspekt der psychologischen Sicherheit auseinandergesetzt hat. Willkommen, Frank.
Ja, herzlichen Dank für die Intro und schön, dass ich da sein darf.
Frank, lass uns doch mal mit dem Thema Wertschätzung durch Vertrauen und Zutrauen im Unternehmen starten. Was fällt dir zu diesem Thema ein? Wie hängt das zusammen, Wertschätzung, Vertrauen, Zutrauen?
Ich begleite ja Führungskräfte in Phasen schwieriger Veränderungen, also gerade dann, wenn sie neue Aufgaben übernehmen, wenn sie neue Teams formen. Und ich mache das jetzt seit knapp 10 Jahren, nachdem ich selbst über 30 Jahre in ähnlichen Funktionen unterwegs war und stelle immer wieder fest, die das richtig gut machen, wo Teams sehr produktiv, sehr engagiert arbeiten, sind Menschen, die aus meiner Wahrnehmung her eine innere Haltung ausstrahlen, dass sie ihr Gegenüber ernst nehmen, nicht als Chef zu Untergebenem, wenn man es mal klassisch ausdrückt, sondern wirklich als Person ernst nehmen, sich interessieren und auf diese Art und Weise ihr Gegenüber auf gleicher Ebene begegnen und mit denen auf dieser Ebene arbeiten, egal wie das hierarchische Konstrukt jetzt nun ist. Und das hat für mich sehr viel mit innerer Einstellung zu tun. Wie sehe ich mich im Umfeld mit anderen und wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Also da fängt für mich das Thema Wertschätzung an. Die spannende Frage ist natürlich, wie kann ich so etwas im Unternehmen auch ja kultivieren? Und eine Studie, die inzwischen ja sehr bekannt ist, auf die ich auch gestoßen war, ist die von der Amy Edmondson, US-Amerikanerin, die das Konzept der sogenannten Psychological Safety begründet hat. Die hat hingeschaut und gesagt, naja, liebe Unternehmen, ihr mit eurer Feedback-Kultur ist ja alles schön und gut. Und man kann das theoretisch wunderbar beschreiben, aber wenn Menschen im Unternehmen nicht das Gefühl haben, dass sie tatsächlich auch ihrer Chefin, ihrem Chef mal sagen können, wie sie das Handeln empfinden, wenn es nicht immer gut ist. Wenn sie Angst haben, dafür einen drübergezogen zu bekommen, um es flapsig auszudrücken, dann wird das nicht stattfinden. Das heißt, ich muss als Vorgesetzter, als Führungskraft tatsächlich eine Atmosphäre schaffen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gute Gespür haben und auch die Erfahrung machen, sich tatsächlich äußern zu dürfen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich noch so tolle Feedback-Kulturen auf Plakate schreiben. Das wird nichts. Leute werden den Mund nicht aufmachen oder mir die Dinge erzählen, die ich hören möchte. Und damit springe ich ja dann zu kurz. Also das begegnet mir in allen Schattierungen jetzt im Laufe meiner inzwischen fast 10-jährigen Praxis. Und es ist teilweise sehr erfreulich, wo es funktioniert, und teilweise erschütternd, wenn ich sehe, dass ja sehr gut bezahlte, sehr erfahrene Manager das nicht hinbekommen.
Das klingt absolut spannend. Gerade das Thema der psychologischen Sicherheit, da gibt es ja auch das Google-Projekt, in dem das auch erforscht wurde, wo man festgestellt hat, dass eben ja gerade so Themen wie Klarheit, Struktur und natürlich auch Sinn und Wirksamkeit eine entscheidende Rolle spielen, aber besonders eben die Sicherheit im Team. Und es hört sich so an, als wäre das tatsächlich auch ein Schlüssel eben für Wertschätzung. Und die Frage ist aber eben dann, wie kann denn das konkret etabliert werden? Was braucht es dazu in der Organisation?
Also ich arbeite sowohl mit Gruppen von Führungskräften als auch mit einzelnen Führungskräften. Und da würde ich schon unterscheiden. In der Arbeit mit Individuen kann ich als Coach natürlich sehr gut hinschauen, wo sind Stärken von Führungskräften, wo sind so Sweet Spots, also was können die wirklich gut und wo tun sie sich vielleicht ein bisschen schwer. Und da eignet sich ein Coaching-Setting natürlich wunderbar, weil ich in dem Kontext einfach auch mal Dinge ausprobieren kann und mich vielleicht auch öffnen, was mir vielleicht bisher schwer gefallen ist, weil viele Führungskräfte haben natürlich auch selbst nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht, wenn es darum ging, sich zu öffnen. Und im Coaching kann ich das mal ausprobieren und kann vielleicht auch da unterstützen und zu sagen, Mensch, tut ja gar nicht weh, muss man so auszudrücken, und probier es mal bei der nächsten Gelegenheit aus. Vielleicht nicht bei deinem größten Feind, aber in einem kleineren Setting, dich mal etwas mehr zu öffnen. Vielleicht, wenn ich darf, kurze Anekdote. Auf der Fahrt heute Morgen hierhin hatte ich eine Telefonkonferenz mit einem guten Kunden von mir, ein großes mittelständisches Unternehmen, und er durchaus erfahrene Führungskraft, und erzählte mir ganz stolz, dass er vor drei Wochen mit seinem Team einen riesen Workshop gemacht hat, um einfach mal zu schauen, was können wir gut, wo stehen wir und so weiter und so weiter. Und wo er sagt, Mensch, das war so klasse, wir haben uns zum ersten Mal in der großen Gruppe getroffen und alle kamen zu Wort. Und ich habe bewusst auch die Ergebnisse der einzelnen Teams, auch wenn sie sich wiederholt haben, wenn eine gewisse Redundanz da war, ich habe sie alle erzählen lassen. Ich habe sie alle erzählen lassen und hinterher, das war einfach super toll. Die kamen alle zu mir, obwohl sie total überarbeitet waren. Sie haben es in der Freizeit gemacht, die haben sich an einem Samstag getroffen, in der Urlaubszeit. Es kamen 80% der gesamten Abteilung, die kamen hinterher zu mir und sagten, Mensch, das müssen wir wiederholen. Und das ist für mich so ein, wo ich sage, wow, die Arbeit hat sich gelohnt. Ja, tatsächlich da mal darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Veranstaltungen sind, wie wichtig es ist, seine Mitarbeiterinnen, seine Mitarbeiter ernst zu nehmen und zuzuhören. In meinen Führungskräfte-Workshops betone ich immer, Sprache ist natürlich das Hauptwerkzeug als Führungskraft, aber das wichtigste Organ ist dein Ohr, nicht dein Mund. Und ich glaube, dass, wenn das viele Führungskräfte beherzigen würden, wirklich zuzuhören, und zwar nicht nur zuzuhören im Sinne von, ich höre Content, sondern ich nehme wahr, was ist es, was der andere mir mitteilen möchte. Da wäre schon, also es ist die halbe Miete.
Wir reden also vom Zuhören, wir reden vom wertfrei Zuhören. Wir reden davon, dass man wirklich auch versteht, was der andere erzählt, und dass man quasi, ich kann mir das so vorstellen, so vom Verstehen zum Verständnis kommt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen so aus deiner Praxis auch erzählen, dieser sehr menschliche Ansatz. Wie können Führungskräfte den noch stärker etablieren, auch im Unternehmen? Du übst das ja dann vielleicht mit den Führungskräften im Coaching. Was können die dann neben dem Zuhören dann auch wirklich machen, ganz konkret im Unternehmen?
Also ein Stichwort, was sicherlich vielen einfällt an der Stelle, ist so dieser Begriff des aktiven Zuhörens. Aktives Zuhören hat natürlich zum einen eine nonverbale Komponente, indem ich so den anderen spiegle, also Pacing nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache. Das andere ist aber tatsächlich das vorurteilsfreie Zuhören. Also tatsächlich mich zurückzulehnen und mich erstmal fragen, was habe ich jetzt eigentlich gehört? Wir springen ja oft von dem, was ich gehört habe, zu dem, was ich mit Sicherheit glaube, was der andere mir erzählen wollte. Ja, und das weiß ich ja nicht. Ja, also wir sprechen ja, du hattest das eben mit den Begriffen Verstehen, Verständnis gebracht. Ich würde noch ein Verständnis als drittes dazu nehmen. Wenn ich jemand anderen verstehe, dann gehe ich ja den Schritt, dass ich sage, okay, ich verstehe ihn logisch. Wenn ich sage, ich habe Verständnis für jemanden, heißt es, ich verstehe, wo er herkommt aus seiner Sicht. Ich kann sein Handeln, sein Reden, sein Tun, kann ich aus seiner Sicht nachvollziehen, was noch lange nicht heißt oder nicht heißen muss, dass ich damit einverstanden bin. Also wenn ich Verständnis äußere für das, was allgemein vielleicht als kein gutes Verhalten angesehen wird, heißt das noch lange nicht, dass ich damit einverstanden bin. Aber es heißt schon, dass ich mir die Mühe gegeben habe, mal zu verstehen, wo kommt der andere her? Wo kommt er her? Wo ist sein Standpunkt? Und allein indem ich das schon tue, indem ich dem anderen signalisiere, help me understand, wie die Engländer sagen. Also hilf mir mal zu verstehen, wo kommst du her? Ist schon ein Element von Wertschätzung da, weil der andere fühlt sich ernst genommen, der fühlt sich gehört. Und ich habe eine wesentlich bessere Basis, irgendwo zu einer Verständigung zu kommen oder aber zu einer Ebene, wo ich mich mit dem anderen über die Sache unterhalten kann, ohne gleich in die Urteilsecke zu gehen. Und nach meiner Wahrnehmung tun wir uns da häufig keinen Gefallen, dass wir auch in Unterhaltungen, und das beobachte ich leider auch im privaten Bereich immer häufiger, dass wir unglaublich schnell mit Urteilen bei der Hand sind. Wir kleben Etiketten drauf, ja. Der ist so, der ist so, der ist so. Ohne, dass ich mir die Mühe gebe, mal ja wirklich zu verstehen, wo kommt der her, was treibt ihn so zu denken. Und wenn ich das nicht tue, kann Unterhaltung nicht mehr stattfinden. Dann ist vorbei.
Ich finde das großartig, wie du es beschrieben hast, auch dieses vorurteilsfreie Zuhören, was im Grunde der Schlüssel ja ist. Und ich muss dann, ich werfe es einfach mal ein, ich muss dann immer an die Achtsamkeitspraxis denken. Ist ja inzwischen auch ein etabliertes Thema. Und da möchte ich von John Kabat-Zinn, der ist ja einer der ganz großen Vorreiter und Vordenker, mal einen Satz zitieren. Der hat gesagt, wenn du Menschen ansiehst, frage dich, ob du sie wirklich siehst oder ob du nur deine Gedanken über sie siehst. Und das reflektiert das ja eigentlich sehr schön. Und ich frage mich, und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen helfen, auch welche Rahmenbedingungen muss man denn schaffen oder sind es die Rahmenbedingungen in der Organisation, die helfen, die Führungskräften helfen, überhaupt in so eine achtsame Reflexion zu kommen? Das bringt man ja nicht einfach so mit. Das sollte man ja auch kultivieren können.
Da eignet sich sicherlich die Arbeit im Einzelsetting besser als in der großen Gruppe, weil es hier sehr viel auch mit persönlichen Erfahrungen, persönlichen Präferenzen zu tun hat. Ich schaue immer gerne auf die deutsche Sprache und allein der Begriff Vorurteil sagt ja schon einiges. Er sagt ja, das ist eine Bewertung vor dem Urteil. Vorurteil. Das heißt, ich sage etwas, bevor ich geurteilt habe. Und dieses Thema vorurteilsfreies Denken ist ja schwierig. Wir alle haben unsere Vorurteile. Aber alleine, wenn ich mir dessen schon bewusst bin, dass ich bestimmte Vorurteile über eine Sache, einen Menschen habe, ist ja auch schon wieder sehr viel gewonnen. Ich glaube, das machen sich viele auch nicht klar, dass wir das alle haben. Niemand kann sich davon freisprechen. Ja. Das wäre erstrebenswert. Aber ich glaube, gerade wenn ich in ein kritisches Gespräch gehe, wenn es wichtig ist, dass ich mir wirklich überlege, wo ist der andere, was braucht sie jetzt, was braucht er jetzt, sollte ich das zur Seite tun. Und da ist wieder, was ich eben sagte, mein Ohr, meine Sinne schärfen, der erste Schritt, dass ich tatsächlich mich bemühe, erstmal hinzuhören und Verständnisfragen stelle. Keine urteilenden Fragen, sondern Verständnisfragen. Ja, so nach dem Motto, Mensch, ich habe gerade gehört, dass das und das gesagt. An meinem Verständnis hört sich das für mich so und so an. Stimmt das? Also den anderen paraphrasieren. Auch dann fühlt er sich angenommen und er hat das Gefühl oder sie hat das Gefühl, gehört zu werden. Und ich meine, das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, so wichtig wie Essen und Trinken. Wir wollen bemerkt werden, wir wollen gehört werden. Wenn wir dieses Gefühl nicht haben, ja, wenn wir das Gefühl haben, mein Gegenüber redet, hört mich zwar, aber der redet permanent so 10 Zentimeter über mich hinweg, dann findet keine Unterhaltung statt. Und das kann man übrigens im Coaching gut üben. Ja, das kann man im Coaching gut üben, tatsächlich mal solche Szenen durchzuspielen. Und was, also der praktische Trick aus der Kiste ist wirklich Rückfragen. Aktiv zuhören, Rückfragen, habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das so und so? Ich höre das und das. Also klassische Ich-Botschaften. Also nicht, du hast gesagt oder so, sondern ich habe gehört. Ist meine Wahrnehmung, stimmt die? Ja. Ich sollte es nicht inflationär brauchen, weil dann denken die Leute, oh, der war gerade in der Beratung oder so. Aber ja, aber das ist, was ich eingangs meinte mit diesem Thema Haltung. Bin ich wirklich daran interessiert, was mein Gegenüber mir mitteilen möchte? Und wenn das der Fall ist, habe ich eine wesentlich höhere Chance, dass ich solche Rückfragen stelle.
Jedes Unternehmen kann sich ja eigentlich glücklich schätzen, wenn es dann Führungskräfte hat, die gut kommunizieren können, die hier schon eine gewisse Wertschätzung mitbringen, den Menschen sehen, gut zuhören können. Ich finde, in dem Zusammenhang habe ich auch schon mal häufiger gehört, den Begriff des Servant Leadership, also so eine Art dienende Führung. Was denkst du, was gibt es noch für weitere Aspekte, die eine Führungskraft mitbringen sollte, um diesen Ansätzen auch gerecht zu werden?
Zu diesem Thema Servant Leadership, als ich den Begriff zum ersten Mal hörte, habe ich so ein bisschen mit den Stirn gerunzelt, wo ich sage, naja, drehen wir jetzt nicht das ganze Ding auf den Kopf. Was mir bei der Diskussion um den Begriff häufig ein wenig zu kurz kommt, ist einfach die Rolle, die ich als Führungskraft in erster Linie habe, nämlich Unternehmensziele zur Wirkung zu bringen, umzusetzen. So, wenn ich klassisch oldschool das so mache, indem ich Ansage durchdrücke, habe ich in der heutigen Welt verloren und bin sicherlich auch bei meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nicht die geschätzte Führungskraft, weil Wertschätzung überhaupt nicht stattfindet. Und ich glaube, der Begriff Servant Leadership, wenn wir ihn dahingehend positionieren, dass wir sagen, Servant Leadership beschreibt die Art und Weise, wie ich Ergebnisse erziele. Nämlich darüber, dass ich maximal die Fähigkeiten meiner Teams, meiner Mitarbeiterinnen, meiner Mitarbeiter fördere, dass ich mir überlege, wem kann ich Aufgaben geben, dass zum einen die Aufgabe erfüllt wird und zum anderen aber die Fähigkeiten dieser Person zur Geltung kommen und sich damit diese Person auch weiterentwickelt, also klassisch Personalentwicklung. Ich brauche da keine Riesenprogramme für, sondern ich kann über gutes Delegieren, über gute Projektzusammensetzung kann ich Personalentwicklung betreiben und diene damit meinen Teams, meinen Mitarbeitern, meinen Mitarbeitern, dass ihre Fähigkeiten zur Geltung kommen. Ich glaube, wenn wir uns da verständigen können, dass damit da das Servant Leadership mit gemeint ist, dann wäre schon recht viel gewonnen. Aber ich denke als Führungskraft, ich darf nie vergessen, dass ich in erster Linie dafür bezahlt werde, Unternehmensziele durchzusetzen. Ich habe Führungskräfte erlebt, die sich komplett auf die Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschlagen haben und praktisch nur das abgewehrt haben, was von oben kommt. Die sind logischerweise gescheitert, weil das funktioniert auch nicht. Also von daher, ich würde so ein bisschen, ich sag mal etwas provokant, den sozialromantischen Aspekt da gerne rausnehmen aus dem Begriff. Aber die Art und Weise, das zu tun, bin ich sofort dabei.
Also da höre ich doch schon sehr klar raus, Führungskräfte bewegen sich in einem enormen Spannungsfeld, was die Erwartung an ihre Rolle und an ihre Fähigkeiten betrifft. Also zwischen natürlich dem Erreichen von Unternehmenszielen, auf der anderen Seite aber der Demut, auch dem sich selbst, ich sag's mal so ganz spitz, der Demut, dem sich selbst zurücknehmen eben auch, um wirklich achtsam und wertschätzend auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen und die entwickeln zu können. Also das ist ja, na, könnte man fast denken, kaum umsetzbar. Und die Frage ist natürlich auch immer damit verbunden, wie findet man denn, wie wählt man die aus? Also, weil die Anreizsysteme sind ja oft auch anders in Unternehmen. Also, wie bekommt man diese Leute ins Unternehmen rein?
Also, ein paar Aspekte dazu. Als Führungskraft übernehme ich, wenn ich es richtig tue, wenn ich das wirklich möchte, übernehme ich eine Riesenverantwortung für Menschen. Und mein Plädoyer ist immer, ich brauche diese vier M's, man muss Menschen mögen. Ich habe oft Führungskräfte erlebt, so wenn eine gewisse Basis aufgebaut ist, die mir irgendwann dann sagen, ach wissen Sie, wenn ich es nochmal zu tun hätte, ich wäre glaube ich nicht Führungskraft geworden, weil so das mit den Leuten, schwierig. Also und das sind dann häufig die mit diesem Spannungsfeld, was du eben richtig sehr treffend beschrieben hast, nicht klarkommen. Ich sage mal in Coaching-Klienten und auch in den Führungskräfte-Workshops immer, Führung fängt mit mir an, mit dem Thema Selbstsorge. Also wenn ich mich nicht selbst führe, wenn ich nicht gut mit mir unterwegs bin, Thema Achtsamkeit, wenn ich nicht gut für mich sorge, und das sind für verschiedene Menschen verschiedene Dinge, dann tue ich mir keinen Gefallen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht und dem Unternehmen auch nicht. Also dieses klassische, bevor sie anderen helfen, setzen sie selbst diese Sauerstoffmaske auf. Hört sich, ja, aber damit beginnt es. Und ich erlebe viele, die über sich selbst drüber rutschen und glauben, irgendwie geht noch. Weil Anreizsysteme selten das Wie belohnen, sondern das Was. Und da ist ein großes Dilemma. Zu deiner Frage, wie bekommt man diese Menschen? Die Personalauswahl, also der klassische Recruiting-Prozess, wie gestalte ich das? Wie gestalte ich eine Suche und wie gestalte ich einen Auswahlprozess? Das ist nach meiner Erfahrung der größte Hebel, den ich als Unternehmen habe. Wenn die Leute einmal an Bord sind, wird es schwieriger, aber in einem gut gestalteten Auswahlverfahren kann ich schon rausfinden, wie tickt jemand? Also welche Haltung bringt jemand mit? Wie geht er mit sich um oder wie geht sie mit sich um? Und wir hatten damals in einem meiner Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, den Leitspruch, we hire personalities and we train skills. Umgekehrt funktioniert nicht. Punkt. da wird auch, denke ich, nach wie vor zu wenig Wert drauf gelegt, dass viele Unternehmen nach wie vor technische Expertise einkaufen und sich weniger darum kümmern, welche Grundhaltung hat jemand im Umgang mit Menschen. Und diesem Menschen verantworte ich aber einen Bereich mit ein paar hundert, paar tausend Mitarbeitern. Wie fahrlässig ist es? Ich erlebe es nach wie vor leider.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist die Schnittstelle sozusagen auch zur Veränderung eigentlich ja der Unternehmenskultur, welche Führungskräfte eingestellt werden. Welche Einflussmöglichkeiten hast du denn da als Management-Coach auf diesen Prozess oder auf diese Schlüsselfunktion eigentlich?
Ganz banal, wenn ein Unternehmen mich als Coach schon engagiert, ist ja schon viel gewonnen. Das heißt, da ist eine große, also das hat nichts mit Selbstlob zu tun, sondern alleine die Tatsache, dass Top-Führungskräfte sich dessen bewusst sind, dass es hin und wieder hilfreich ist, sich von externen, erfahrenen Menschen unterstützen zu lassen. Da passiert das dann auch seltener. Und ich kann natürlich immer noch daneben greifen, keine Frage. Aber auch da wieder, wenn ich die grundsätzliche Bereitschaft und meine Antennen ausgefahren habe, dass ich in einem Auswahlprozess, in einem gut gestalteten Interview genau dahin schaue, da kann ich schon viel machen. Und als Coach kann ich da entsprechend unterstützen und kann natürlich auch Führungskräfte, die an Bord sind, die mit Führungsthemen hier und da Schwierigkeiten haben, die an einigen Stellen auch merken, Mensch, da komme ich mit mir selbst nicht klar, unterstützen und um zu schauen, welche Muster liegen dahinter. Ne? Also was für welche Dinge bin ich zum Beispiel in meiner Vergangenheit belohnt worden? Was hat sich bewährt? Welche Fähigkeiten habe ich? Wie kann ich die ausbauen? Da kann man im Coaching schon viel machen. Also beim Coaching geht es ja nicht darum, jemanden umzukrempeln, das ist ja Quatsch, sondern es geht darum, die Stärken noch besser sichtbar zu machen und sich auch klar zu werden, ja, in welche Fallen tappe ich typischerweise. Also was sind so die Triggerpunkte, wo ich klassisch so reagiere? Und da kann man einiges tun, um da zu schauen, dass das nicht mehr ganz so oft passiert. Es wird immer wieder passieren, aber vielleicht nicht mehr ganz so häufig.
Manchmal muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Manchmal ist auch dann Ende. Ja. Und Frank, du begleitest ja auch Trennungsprozesse im Unternehmen. Wenn ich mir jetzt überlege, von dem, was wir gerade gesagt haben, Wertschätzung, Kommunikation, können solche Trennungsprozesse überhaupt mit Wertschätzung durchgeführt werden?
Es hört sich widersprüchlich an, nach meiner Einschätzung ja. Und auch da würde ich wieder sehr stark das Was vom Wie unterscheiden. Jede Trennungsentscheidung, die von Seiten des Unternehmens getroffen wird, ist als eine sehr, sehr schwer einschneidende, existenzbedrohende Botschaft für denjenigen, die es trifft. Also ich glaube, da sollte man nicht drum rumreden. Ich habe selbst in meiner Zeit als Führungskraft Menschen entlassen müssen. Ich habe damals zu Hause meiner Frau gesagt, an dem Tag, an dem mir das nichts mehr ausmacht, höre ich auf. Ja, mir hat das immer sehr viel ausgemacht. Dennoch ist klar, es gelegentlich muss es sein. Und dann geht es ganz entscheidend darum, wie mache ich das? Räume ich dem Menschen, der gerade die Botschaft empfangen hat, Zeit und Raum ein, das erstmal zu verdauen? Oder agiere ich, was ich auch häufig schon erlebt habe, so nach dem Motto, ja, wir müssen uns trennen und ich habe ja schon mal den Aufhebungsvertrag und die und jetzt überlegen sie und sie können da unterschreiben, dann haben wir es schon hinter uns. Ich sage, 6 Sätzen, weil das ist völlig am Thema vorbei. Ja, also so alleine diese an menschlichen Dinge, die dann passieren, nicht mit einzuberechnen, dem anderen Zeit geben, das erstmal zu verdauen, zu verabreden, Mensch, ist okay, wenn wir uns morgen wieder treffen oder brauchen sie vielleicht ein bisschen länger, ist nächste Woche. Kann ich Ihnen was anbieten an Unterstützung in der Zwischenzeit? Und nächste Woche treffen wir uns wieder und dann sprechen wir weiter. Oder auch nicht so zu tun, als ob das alles gar nicht so schlimm wäre. So diese Sprüche, ja, Sie finden schon wieder irgendwas, mach nicht mal keine Sorgen. Ne? Alles Bullshit. Also das, ja, auch da wieder dieses Wissen darum, wenn ich die Botschaft gesendet habe, dann sollte ich auch nicht mehr viel sagen. Der hört nämlich nichts mehr. Das ist ähnlich wie Menschen, die zum Arzt gehen und eine schwere gesundheitliche Diagnose oder Krankheitsdiagnose bekommen. Ärzte haben das teilweise nicht gelernt, dann erstmal Mund halten, weil der hört da nichts mehr. Das ist vorbei. Es ist relativ einfach.
Ja, da schließt sich auch der Kreis wieder. Es ist eben auch da wieder dieses Zuhören und auch ein bisschen ein Stück weit diese Demut, sich selbst zurückzunehmen, um überhaupt erstmal wahrnehmen zu können, was passiert da eigentlich auf der anderen Seite. Ja.
Und Trennungsprozesse, um das vielleicht da an der Stelle auch nochmal klar zu sagen, das sind ja, es ist einfach schlimm. Wir wissen alle, es passiert. Nur wenn es dann passiert, ist es in jedem Fall auch wieder überraschend. Und bitte nicht in Routine verfahren, so nach dem Motto, ich muss diese Woche 20 solche Gespräche führen und zack, 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 zack. Da tue ich dem Thema Wertschätzung keinen Gefallen und ich lasse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück, die zutiefst frustriert sind, die im Übrigen zum Thema, wir hatten es eingangs, zum Thema Employer Branding sicherlich nicht das Beste vom Unternehmen erzählen. Weil auch das ist ja ein Aspekt. Immer dann, wenn ich einen Trennungsprozess wertschätzend gestalte, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch hinterher sagt, Mensch, war zwar echt, boah, ich hätte so gern weitergearbeitet und es war echt Mist, dass ich gekündigt worden bin, aber die Art und Weise, wie die es gemacht haben, das war fair.
Ja, schade, Frank, dass wir uns jetzt auch trennen müssen.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ich danke dir sehr für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast, rund um das Thema Wertschätzung im Arbeitsalltag.
Absolut. Es waren sehr, sehr viel spannende neue Aspekte und auch Themen, die einfach nur wieder immer wieder bestärkt werden können dabei. Vielen, vielen Dank dafür.
Herzlich gerne.
Das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch mit Frank Lennartz über Wertschätzung am Arbeitsplatz. Was sind denn so deine wichtigsten Takeaways, Dennis?
Für mich war besonders interessant, wie eng Wertschätzung mit psychologischer Sicherheit verknüpft ist und dass Führungskräfte durch ihr eigenes Verhalten einen großen Einfluss darauf haben können. Ja, und wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich fand den Aspekt der Auswahl neuer Mitarbeitenden sehr wichtig. Dass es eben nicht nur um Fähigkeiten, sondern auch besonders um die Haltung, eben auch die Empathie geht. Und das zeigt, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz bei der Mitarbeiterführung ist.
Wollen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer ins Thema psychologische Sicherheit gehen und mal für unsere HörerInnen das Konzept zusammenfassen?
Ja, unbedingt. Und ich habe da gerade einen guten Bericht im Manager-Magazin gefunden und kann das mal grob einordnen. Also dieses Konzept der psychologischen Sicherheit ist entwickelt worden von Amy Edmondson, einer Professorin für Leadership an der Harvard Business School. Und es beschreibt ein Umfeld, in dem sich Mitarbeitende sicher fühlen, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Also das umfasst das Aussprechen von Ideen, das Stellen von Fragen, das Äußern von Bedenken und auch natürlich das Eingestehen von Fehlern, also das Thema Fehlerkultur. Also ohne Angst vor negativen Konsequenzen, die sich möglicherweise einstellen könnten. Und das Konzept der psychologischen Sicherheit wurde weltweit bekannt durch das Aristoteles-Projekt von Google. Und die Studie, die untersuchte mehr als 180 Teams und hat gezeigt, dass die Art und Weise, wie Teammitglieder miteinander umgehen, wichtiger ist als die Teamzusammensetzung, Diversität oder eben auch die Intelligenz der Mitglieder. Psychologische Sicherheit war der entscheidende Faktor für den Erfolg von Hochleistungsteams.
Okay, der entscheidende Faktor für den Erfolg. In diesem Artikel sollten vielleicht mal ein paar mehr Firmenlenker auch lesen.
Ja, absolut. Und es geht aber noch weiter. Was hat man von diesem Klima psychologischer Sicherheit? Es ermöglicht Mitarbeitenden, kreativ und innovativ zu sein, da sie keine Angst vor Zurückweisung oder eben Bestrafung haben müssen. Und in einer solchen Umgebung trauen sich Mitarbeitende, einfach neue Ideen, auch unkonventionelle Lösungsansätze einzubringen, was besonders auch in Branchen mit schnellem Wandel und hoher Komplexität ganz, ganz wichtig ist. Teams fühlen sich sicher, arbeiten effektiver zusammen, teilen ihr Wissen und Informationen bereitwillig und nutzen eben auch die kollektive Intelligenz, um neue Lösungen zu entwickeln und Herausforderungen zu meistern.
Wie weit sind denn die Führungskräfte in diesem Konzept wichtig, Doro?
Ja, die spielen natürlich eine ganz zentrale Rolle bei der Schaffung der psychologischen Sicherheit, weil sie müssen eine innere Verbindung zu ihren Mitarbeitenden herstellen und eine offene und neugierige Atmosphäre schaffen. Das kann natürlich durch regelmäßige Reflexion und eben Gespräche über die Bedürfnisse und Sorgen der Mitarbeitenden erreicht werden. Da ist die Empathie eben wieder ganz wichtig. Und eine solche Atmosphäre fördert eben die Bereitschaft zur Kooperation und vor allem auch die Übernahme von Verantwortung.
Okay, also Mitarbeitende haben dann keine Angst mehr, frei zu sprechen. Haben sie denn auch keine Angst mehr, Fehler zu machen?
Tja, Dennis, also das Schlagwort hier ist eben, die gesunde Fehlerkultur. Also Fehler und Missstände können nur dann effektiv behoben werden, wenn Mitarbeitende offen über kritische Ereignisse und eben damit auch Fehler sprechen können, ohne eben die Angst vor den negativen Konsequenzen. Und das führt zu einer kontinuierlichen Verbesserung und einem besseren Umgang mit Fehlern innerhalb der Organisation. Und die Führungskräfte müssen das aktiv unterstützen, eben daran arbeiten, ein solches Umfeld zu schaffen, in dem sie Vertrauen und gegenseitigen Respekt fördern und eben damit die offene Kommunikation ermöglichen.
Herzlichen Dank, Doro, für diesen Überblick. Ich finde, das hat heute wieder total Spaß gemacht, da einen Menschen aus der Praxis da zu haben, aber gleichzeitig auch mit ein bisschen Theorie versorgt zu werden.
Und wie immer haben wir unseren Wertschätzungshack vorbereitet und ich habe folgenden in petto. Also mir gefällt die Idee der Überraschungspause als ein wertschätzendes Dankeschön. Die Idee ist ganz einfach. Gib jemandem einfach eine unerwartete Pause oder vielleicht sogar einen halben Tag frei als Dankeschön für seine oder eben auch für ihre harte Arbeit.
Das hätte ich auch gerne mal gehabt in meiner Zeit als Angestellter. Aber so kann ich es vielleicht mal in meinem Unternehmen anwenden. Ich danke dir fürs Teilen, Doro. Ja, mein Hack ist bestimmt vielen von euch bekannt, aber ja, warum nicht nochmal damit beschäftigen? Denn ein einfacher und sehr effektiver Tipp, um in der Kommunikation wertschätzender zu sein, ist die Anwendung der sogenannten Ich-Botschaften statt der Du-Botschaften. Die Ich-Botschaften, die helfen dabei, persönliche Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken, ohne den anderen anzugreifen oder zu kritisieren. Dadurch reduziert man Missverständnisse und ja, man lässt auch das Gegenüber weniger defensiv reagieren. Jetzt mal hier so eine kleine Anleitung für euch. Probiert das doch mal aus. Also als erstens Gefühl ausdrücken. Also beginnt zum Beispiel mit ich fühle mich oder ich bin, um deine oder eure Emotionen zu beschreiben. Als zweites, beschreibt die Situation. Also beschreibt die konkrete Situation, die dein oder euer Gefühl ausgelöst hat, ohne zu bewerten und ohne zu verurteilen. Ein Beispiel hier wäre, ich fühle mich frustriert, wenn. Als drittes, Bedürfnis äußern. Sagt hier an der Stelle, was ihr braucht oder was ihr euch wünscht. Zum Beispiel, weil ich mir wünsche, dass wir unsere Aufgaben fair verteilen. Doro, hast du eine Idee für eine Du-Botschaft, also für das, was wir nicht mehr machen wollen?
Ja, unbedingt. Oft gehört sowas wie, du hörst mir nie zu.
Ja, genau. Sage stattdessen zum Beispiel, ich fühle mich übergangen, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Meinung nicht gehört wird, weil es mir wichtig ist, dass wir beide unsere Gedanken teilen können.
Ja, es ist so einfach und ich ertappe mich trotzdem oft dabei, in Du-Botschaften wieder zu verfallen. Deshalb ist es einfach gut, sich daran zu erinnern, weil Ich-Botschaften bringen wirklich so viel Gutes. Man vermeidet einfach Schuldzuweisungen, wie du schon gesagt hast, Dennis, und Ich-Botschaften fördern mehr Verständnis untereinander. Sie helfen dem einen oder anderen, deine Perspektive besser zu verstehen und das ist ja eigentlich das Allheilmittel für jede Konfliktlösung. Danke dir für den Hack, Dennis.
Wir freuen uns mit euch auf die kommenden Folgen, wenn wir uns dann weiter so tief mit verschiedenen Aspekten von Wertschätzung in Unternehmen, Wertschätzung in Organisationen beschäftigen und dann auch weiterhin mit unseren Interviewgästinnen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis bald und bleibt wertgeschätzt.
Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast natürlich abonniert und gerne auch bewertet. Bis zum nächsten Mal bei Vitamin W.